Ja, liebe Wahlgemeinde, der Werbespot verdeutlicht es. Es ist irgendwie wie verhext in diesen Zeiten. Wir Menschen freuen uns auf Weihnachten und wir wollen es richtig gut machen. Und richtig, in dem Video ist ja auch jetzt nicht wirklich einer zu sehen, wo man sagen möchte, buh, der ist irgendwie doof und hat alles ganz falsch gemacht. Aber alle wollen nur das Beste und doch kommt am Ende vieles zu kurz und nicht nur die Kurzen zu Hause. Wir alle merken es, Weihnachten ist mit wahnsinnig hohen Erwartungen verknüpft, dass die Fallhöhe dann eben auch entsprechend hoch ist. Und wir fragen uns dann manchmal verzweifelt, was sollen wir denn noch alles tun, um dem allen gerecht zu werden? Und da finde ich, hat uns die vorweihnachtliche Heilsgeschichte manche Einsicht zu schenken. Achtet doch mal auf die Akteure, die vor und an Weihnachten die Hauptrolle in der Bibel spielen. Johannes der Täufer, der knorrige Prediger, der den Leuten zuruft, stopp, falsche Richtung, auf dem Weg in die Irre ist der Fortschritt Rückschritt, kehrt um, lasst euch erneuern. Oder Simeon und Hanna, dieses alte Ehepaar, die als alte Leute auf den Messias, den Retter warten, weil sie ahnen, dass sie jedenfalls nicht diejenigen sein werden, die die ganzen Probleme ihrer Zeit lösen können. Oder Elisabeth und Maria, die werdenden Mütter, die ein besonderes Bauchgefühl dafür besitzen, dass da etwas ganz Aufregendes unterwegs ist. Sie alle sind nicht wild und aktionistisch. Sie sind quasi Wartende in der Bahnhofshalle der Geschichte. Sie wissen, dass sie Weihnachten nicht durch ihr Tun beschleunigen können. Sie haben aber ein Gespür dafür, was man lassen muss, damit es Weihnachten werden kann. Wir hören rein in die Geschichte von den beiden Damen mit dem besonderen Bauchgefühl. Ich rede also von Maria und Elisabeth, den beiden Schwangeren. Das Lukas-Evangelium berichtet von ihnen, ich lese aus Kapitel 1. Und nachdem der Engel bei Maria die Geburt des Messias angekündigt hatte, machte sich Maria auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei Elisabeth etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Wir lernen von diesen Frauen eine ganze Menge über die rechte Bereitung für das Weihnachtsfest. Ich beleuchte heute schlaglichtartig 5 Aspekte. Erstens, vor Weihnachten steht Freude. Weihnachten beginnt nicht mit dem Weihnachtsbaum, sondern mit dem Purzelbaum. Den macht nämlich der kleine Johannes im Bauch von Marias Schwägerin Elisabeth, der auch im späteren Leben als ein etwas exzentrischer Verehrer Gottes bekannt sein wird. Er wird Kamelhaarmäntel tragen, er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig und er hält noch wildere Predigten, die er schon mal mit der Predigtanrede ihr Schlangenbrut beginnen konnte. Und als der Marias Stimme hört und die Anwesenheit des ungeborenen Jesus spürt, da schlägt er einen Purzelbaum in Mamas Bauch. Das ist Lobpreis extrem. Wir lernen, der Heilige Geist ist auch schon vorgeburtlich aktiv. Gott hält Möglichkeiten bereit, Menschen zu berühren und anzusprechen, die mancher noch nicht einmal im Vollsinne für Menschen zu halten bereit ist. Interessant, nicht? Aber sie sind es. Ja, was gibt's denn hier zu freuen? Freude empfinden wir, wenn etwas Gutes passiert, wenn Dinge sich so verändern, dass sich für uns oder die, die uns am Herzen liegen, etwas verbessert. Das Kommen Jesus macht die froh, die mit seiner Person eine wirkliche Verbesserung für diese Welt erwarten. Wir leiden ja manchmal darunter, dass diese Veränderung unter den Bedingungen dieser Welt so verborgen zu sein scheint. Nicht so viel Leid in der Welt zum Beispiel. Umso erstaunlicher ist das Bild mit den beiden Babys im Bauch, die ja beide noch nicht einmal wissen, wie diese Welt aussehen soll, die sie jetzt bald hineingeboren werden. Aber da trotzdem schon so eine Gewissheit zu bestehen scheint, mit Jesus wird's besser. Auch wenn ich noch nicht so genau weiß, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich dachte mir, im Grunde geht's uns doch eigentlich genauso, wie das sein wird, wenn Jesus diese Welt erlöst und diese zu einer neuen Schöpfung wird. Das ist uns ebenso verborgen wie dem ungeborenen Johannes. Alles Reden über die neue Schöpfung, über die Zeit, wo Gott alle Tränen abwischen wird, alle Ungerechtigkeit wegnehmen, das bleibt ja irgendwie auch unkonkret. Aber beim Blick auf Jesus, auf das, was er ist und von Gott jetzt schon von sich offenbart, lässt das Größte erwarten und schafft diese freudige Erregung, die einen schier Purzelbäume schlagen lässt. Freude wird uns ja geschenkt, die können wir uns ja nicht nehmen. Wir können sie nicht machen. Und wir sollten hier von den Kindern lernen, von ihrem Blick für das Unbeschreibliche von Weihnachten. In diesem Werbespot gab es auch so ein, zwei Momente, wo die Kinder dieses Gespür für magische Momente schon hatten, was den ackernden Erwachsenen in dem Video abging. Zweiter Punkt. Vor Weihnachten steht auch die Gemeinschaft. Wo Gottes gute Botschaft ausgerufen wird, da bleiben Menschen nicht allein. Das Wort stiftet Gemeinschaft. So ist dieses merkwürdige Phänomen Gemeinde überhaupt zu erklären. Warum kommen wir hier alle zusammen? Es treibt Menschen dazu, sich auch untereinander auszutauschen. Die beiden Frauen, die Ungewöhnliches erlebt haben und sich nun einfach austauschen, wollen über diese geistliche Erfahrung, die man ja auch erstmal irgendwie einordnen muss. Und die Gemeinschaft stärkt, sie führt in die Gewissheit. Was für ein Segen, wenn Menschen einander Lebensmut machen können, wenn sie sich bestärken in dem, was sie trägt im Leben. Wenn sie einander Zeuge der großen Taten Gottes sein können und sich gegenseitig erzählen, was Gott Großes an ihnen getan hat, wie er fruchtbar in ihrem Leben geworden ist. Und dann habe ich mich gefragt, wie läuft denn das bei uns eigentlich hier im Wahl? Wie findet Vergewisserung in dem statt, was wir geistlich erleben? Wenn ich beispielsweise im Tennisverein bin, dann tausche ich mich mit guten Spielern über meine Problemschläge aus. Nicht? Wie spielt man eine Rückhand-Cross aus vollem Lauf? Müsste ich auf beidhändige Rückhand umstellen? Warum gelingt mir das nur in einem von vier Schlägen? Im Wahl müsste das doch ganz ähnlich laufen. Ich will mir vielleicht regelmäßig Zeit zum Gebet, zum Lebensgespräch mit Gott nehmen. Aber der Lebensrhythmus meines Partners, der lässt das einfach nicht zu. Oder morgens bin ich immer so hibbelig, weil mir tausend Besorgungen und Erfordernisse des Tages vor Augen stehen. Und mit wem kann ich über meine Zweifel überhaupt reden? Wem von meinen Gebetserhörungen erzählen? Macht ihr das in den Gottesdiensten? An den Tischen gleich oder macht das jeder mit sich selber aus? Kann ja sein. Aber die Frage ist dann, reicht euch das und funktioniert es überhaupt? Oder braucht ihr noch was anderes? Elisabeth und Maria, das war die erste christliche Gemeinde. Da kommen zwei schwangere Frauen zusammen und Jesus ist sprichwörtlich mitten unter ihnen. Es braucht nur ganz wenig, dass Gemeinde ist. Nur zwei oder drei, die im Namen Jesu versammelt sind. Es braucht kein Kirchengebäude, keine Orgel. Es braucht nicht mal einen Pfarrer. Und doch ist hier mehr in diesem Gespräch zwischen den beiden Frauen als in manchem geschäftigen Weihnachtsgottesdienst, wo sich die Massen drängen und viele Weihnachtslieder abgesungen werden, wo aber niemand zur Ruhe kommt, niemand zum Grund seines Herzens vorstößt und diese Freude empfindet, dass der Messias kommt. Punkt 3. Vor Weihnachten trifft eine große Botschaft auf kleine Leute. Die beiden Frauen, die tragen das Evangelium sprichwörtlich unter ihrem Herzen. Dann passiert das, was passiert, wenn Freude sich Bahn bricht. Maria singt, sie lobt Gott. Sie antwortet auf das Wort Gottes mit Lobpreis. O du Fröhliche sozusagen, gleichsam mit alttestamentlichen Psalmen gesungen. Das sogenannte Magnificat kommt aus dem Lateinischen, Magnificare, groß machen, erheben. Meine Seele erhebt den Herrn. Maria ist nicht groß oder bedeutsam. Sie will es auch gar nicht sein. Sie hat keine Ambitionen, etwas Großes zu erreichen. Aber sie erkennt, dass sie einen großen Gott hat, der Großes an ihr tut und auf den sie sich verlassen kann. Und das erfüllt sie mit Freude. Das versetzt sie in festliche Stimmung, ohne dass sie jemals vorhatte, ein großes Fest zu organisieren. So wie die Kinder, die zu Weihnachten ja auch aktiv nicht wirklich was beitragen und doch diejenigen sind, die für den Zauber dieses Festes am meisten Schwingungsfähigkeit besitzen. Weihnachten ist eine gute Nachricht für all die nicht groß sind, die nicht den entsprechenden Anteil am Kuchen des Glücks haben und die hungern, hungrig sind, wonach auch immer, die Unrecht erleiden müssen und sich nach Gerechtigkeit sehnen. Die sollen satt werden, heißt es. Sie werden aufgerichtet werden. Ihnen wird Recht zugesprochen werden. Und umgekehrt, wir vergessen das ja leicht. Das Evangelium hat auch eine revolutionäre Komponente. Es wird angekündigt, dass nichts so bleibt, wie es ist. Die unrechtmäßige Macht, sie wird entmachtet, heißt es. Derjenige, der sich auf Kosten anderer bereichert, wird zur Rechenschaft gezogen. Der Hochmütige wird geerdet. Sie alle werden fallen. Für sie heißt es mit Recht drohende Weihnachten. Gott liebt Gerechtigkeit und in seiner Liebe übt er Gericht. Auch das ist eine gute Nachricht. Auch das ist ja Evangelium. Das ist ein Grund zum Singen, zum Purzelbäume schlagen und zur prophetischen Rede. Nicht Maria führt uns hier sozusagen bereits den Trailer für den ganzen Jesusfilm vor Augen. Ihre Filmmusik wird durch die Lobpsalmen des Alten Testaments beigesteuert, die die Liebe, die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes ausrufen. So wie sie Menschen zu allen Zeiten erlebt haben. Und Jesu Leben wird nichts anderes werden als eine Illustration dieses liebenden, dieses barmherzigen und zugleich gerechten Gottes. Er wird die Hungernden zu Tausenden speisen. Er richtet die Einsamen, Ausgestoßenen und Kranken wieder auf. Und am Kreuz wird das ungerechte Urteil der Mächtigen verlacht, indem Gott mit der Auferstehung das Urteil gegen den leidenden Gerechten aufhebt. Auch das Grab, der Schoß der Erde, wird also seinen Purzelbaum erleben. Die Reichen und Mächtigen auch. Was unten ist, ist oben, was oben ist, ist unten. Und ich zitiere nochmal. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Auch das ist Weihnachtsevangelium, das ist revolutionäre Weihnachten. Und dennoch müssen wir sagen, damit komme ich zu Punkt 4, vor Weihnachten wird nicht in einem platten Sinne alles gut. All das geschieht nicht als eine durchgängige Feel-Good-Geschichte. Überhaupt nicht. Wir wollen nicht vergessen, wie die Weihnachtsgeschichte ja auch für Maria weitergeht. Kein Raum in der Herberge. Ihr Mann will sie verlassen. Geburt im Stall. Freakige Besucher noch dazu. Wer will das bei seiner Entbindung haben? Verfolgung des Sohnes durch die staatlichen und religiösen Autoritäten. Auf Golgatha steht sie unter dem Kreuz, sieht ihren eigenen Sohn sterben, scheint wieder alles zu verlieren. Also, was lernen wir daraus? Heil ereignet sich in dieser Welt häufig verwoben mit dem Leid, mit dem Webfaden des Leides. Der Gottessohn in der Krippe, im Futtertrog. Wo er ist, gibt's immer Hunger, immer Leid, Einsamkeit, Ausgestoßensein und Krankheit. Aber Jesus ist da. Leid ist nicht etwa ein Ausweis der Ferne Gottes. Vielmehr, Gott kommt in all diese Situationen und begleitet uns da drin. Darum heißt es für Maria wie für uns: Fürchte dich nicht, du Begnadete. Gott ist mit dir. Können wir uns auch gesagt sein lassen. Gott ist mit dir und mit dir. Begnadet, könnte sie jetzt sagen. Begnadet ist gut, nicht? Ich bin unverheiratet, schwanger. Meine nervösen Mitbürger reagieren auf solche Details oft ein wenig überengagiert mit Steinigung. Selbst mein eigener Verlobter weiß nicht, was er von der ganzen Sache halten soll. Die Situation ist für Maria alles andere als einfach. Und das Kreuz, an dem der Sieg Christi errungen wird, ja, bleibt trotzdem ein Kreuz. Jetzt hat er uns aber verlassen, werden die Jünger gedacht haben. Nee, Gegenteil. Gott macht das, was wir für die Sackgasse unseres Lebens halten, mitunter zur Überholspur des neuen Lebens. Wie macht er das eigentlich? Vielleicht kann man es mit den Worten eines alten Kirchenliedes sagen. In dir ist Freude in allem Leide. Das Leid ist schon da. Es bleibt ein beständiger Begleiter in unserem Leben. Der eine leidet an Einsamkeit, dem anderen macht eine Krankheit zu schaffen. Bei sich im engsten Familienkreis. Wieder andere erleben ihren Job als Martyrium. Doch gibt es die Erfahrung, ich bin gehalten. Ich bin gesehen, ich bin geliebt. Und deshalb weiß ich, diese Umstände, die haben nicht das letzte Wort. Gott hat versprochen, das wird alles anders. Darum kann ich jetzt schon mit all diesen Sachen, die ich nun mal habe, auch klarkommen. Wie so ein Kind, das bei den verhassten Hausaufgaben sitzt und sich sagt, naja, gleich kann ich aber spielen. Dieses Arbeitsblatt, das überlebe ich jetzt auch noch. Letzter Punkt. Vor Weihnachten wird nicht in einem platten Sinne alles gut, hatten wir gesagt. Aber uns begegnet ein höchst alltagstauglicher Gott. Noch einmal. Heil ereignet sich in dieser Welt nicht selten verwoben mit Leid. Wir erleben Situationen, wo die Dinge nicht für uns zu laufen scheinen. Unser natürlicher Impuls wäre dann der zu sagen, bei mir läuft's nicht. Gott scheint sich offenbar nicht wirklich für mich zu interessieren. Aber die Weihnachtsgeschichte zeigt eine übernatürliche Realität und ist der beste Beleg dafür, Gott gerade in schwierigen Phasen unseres Lebens an unserer Seite zu wissen. Und gerade das macht die Weihnachtsbotschaft, macht das Evangelium so alltagstauglich. Was auch immer geschieht, Gott ist da. Und er schenkt die Gewissheit, dass er uns über gegenwärtiges Leid und Widerstände hinausführen wird in eine bessere Zukunft. Eine Zukunft mit himmlischem Ausmaß. Und durch das Licht von Weihnachten, das in eine dunkle Welt scheint, wird diese Tür schon so einen Spalt breit geöffnet. Drohende Weihnachten? Nicht für uns, würde ich sagen, wenn das kein Grund zum Singen ist. Amen.